Arabisch 2, es geht um die Mühe des Wachstums. Und Sie haben dieses Grundprinzip wiedergefunden, dass nämlich Petrus genauso wie Paulus mit dem Indikativ beginnt, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, was da ist, worauf wir stehen dürfen, wovon wir ausgehen dürfen. Und erst auf der Grundlage dieses Indikativs kommt dann die Aufforderung, kommt dann der Imperativ, kommt dann die Ermutigung. Und nun leb mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Und lass das nicht irgendwo verstauben in den Kellern deiner Existenz. Und so geht es jetzt um die Mühe des Wachstums. Wir wissen jetzt, das ist der Eifer des Wachstums, den Petrus uns hier nahelegt. Und den beschreibt er jetzt mit folgender Kette. Wir lesen nochmal ab Vers 5. An seine Brille muss man sich erst gewöhnen, aber es hat doch bedeutende Vorteile. Ich habe nicht mehr so viel Muskelkater im Arm. Also, ab Vers 5, da sagt Petrus nun Folgendes. So wendet allen Eifer daran und erweist in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit. Das hat nichts mit Mittelmaß zu tun, sondern mit Selbstbeherrschung. In der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Zu allen Menschen ist eher ein Zusatz, das steht dort wörtlich so nicht. Das hat man gemacht, um es von der brüderlichen Liebe zu unterscheiden. Aber da steht einfach Agape, die Liebe. Warum beschreibt Petrus das so? Was ist das für ein eigenartiger Tugendkatalog? Eine Kette mit 7 Gliedern, das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, den er hier erhebt, sondern das ist eine praktische Illustration. Das ist ein Beispiel dafür, wie dieses praktische Leben, die Gestaltung dieses göttlichen Lebens nun aussehen kann. Formal hat das Ähnlichkeit mit so manchen Tugendkatalogen, die es etwa bei den Stoikern gab. Aber der entscheidende Unterschied liegt darin, dass diese Kette, von der Petrus spricht, mit dem Glauben beginnt. Sie ist im Glauben verankert. Das ist der entscheidende Unterschied. Er weist in eurem Glauben. Das ist die Grundlage. Es geht nicht um eine menschliche, moralische, von euch selbst ausgehende Anstrengung, sondern es geht um das, was Christus wirkt, an dem ihr hängt und wohin er euch führen will in seiner Kraft. Ihr schöpft aus einer fremden Quelle, wie ihr wisst, wie wir das ja auch hier gesehen haben. Die Quelle des Wachstums. So. Und es ist auch nicht unbedingt so, dass die einzelnen Ketten, die da verstanden sind, im Sinne einer strengen logischen Abfolge. Es ist aber auffällig, dass Anfang und Ende dieser Kette mit Glauben und Liebe beschrieben sind. Das ist sicherlich kein Zufall. Es erwächst aus dem Glauben und es mündet in die Liebe, die Gott schenkt. Und dann schauen wir uns ganz kurz die einzelnen Kettenglieder an. Tugend, das war in der zeitgenössischen Philosophie ein hoher moralischer Standard, Anstand, Qualität, Exzellenz kann man es auch übersetzen. Bei Petrus bedeutet das jetzt geprägt von Christus, Christus ähnlich. Das ist hier eigentlich gemeint. Nämlich der Begriff Tugend steht schon mal am Ende von Vers 3, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Da haben einige übersetzt Kraft. Also es geht um Christus, der uns berufen hat in seiner Exzellenz und der uns nun immer mehr in sein Bild hineinprägen will. Das ist die wahre Tugend, die Christusähnlichkeit, die er uns schenkt durch die persönliche Gemeinschaft mit ihm. Und dann der nächste Faktor, Erkenntnis. Das meint hier auch die rationale Seite der Nachfolge, ein von Gott erneuertes Denken. Also Erkenntnis einerseits, diese Beziehung Christus erkennen, aber dazu gehört eben auch dieses Verstehen, Verstehen seiner Person, Verstehen seiner Wahrheit und diese verstandene Wahrheit dann auch anwenden im Sinne von Unterscheidungsvermögen. Ich muss verstehen, um entscheiden zu können, um zu wissen, wo muss ich Ja sagen, wo muss ich Nein sagen, welche Wege muss ich einschlagen, welche Entscheidungen treffen, welche Prioritäten setzen, welche Aussagen bekennen, welche Positionen einnehmen. Wo verteidigen? Wo angreifen? Ich brauche Unterscheidungsvermögen. Und das gewinne ich in der Bindung an Christus durch die Erkenntnis seines Wortes und seiner Wahrheit. Und dann das nächste Glied, die Mäßigkeit, die Selbstbeherrschung, dass ich das wirklich auch in die Praxis umsetze, dass ich es lerne, nicht einfach so eine, ja, auf meine Entschlossenheit letztlich Gründe, Selbstbeherrschung an den Tag zu legen, nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz, sondern dass ich mich unterordne unter den Willen Jesu. Dass ich sage, Herr, du sollst wirklich mein Handeln regieren. Ich will erkennen, was richtig ist, was du willst, und darin dann auch leben. Und dazu bedarf es, und das ist das nächste Kettenglied, Geduld. Geduld, die Widerstände erträgt. Geduld, die Wartezeiten aushält. Geduld, die Anfechtungen durchsteht. Und das ist eine normale Begleiterscheinung unseres Christseins, dass unsere Geduld herausgefordert wird. Die Geduld wird von innen herausgefordert durch das, was die Bibel Fleisch nennt. Durch unseren Hang zur Sünde. Durch das, was da unkontrolliert in uns herumwuchert. An Stolz, an Neid, an unterschiedlichsten Regungen und Strebungen. Dass wir lernen, dem Herrn gehorsam zu werden, Widerständen zu trotzen. Aber Widerstände auch von außen, Angriffe und Versuchungen, nicht nur aus dem Inneren, sondern auch von außen, Angriffe und Versuchungen durch die Welt. Manchmal noch schlimmer, Angriffe und Versuchungen durch Mitchristen. Gibt's auch, gab's zu allen Zeiten. Und in dem allen Geduld bewahren. Dem Herrn vertrauen, nicht bitter werden. Auch nicht mutlos werden, auch nicht verzagt. Zu wissen, wo musst du die Klappe halten? Wo musst du dich einfach mal trollen? Und still und traurig in deine Kammer zurückziehen? Wo musst du auftreten? Wo musst du dagegenhalten? Wo musst du Flagge zeigen? Wo musst du schreien? Wo musst du schweigen? Wo musst du Position beziehen? Wo musst du dich einfach nur mal prügeln lassen? Das kriegen sie mal raus. Jeder von uns ist da enorm gefordert, immer wieder den Herrn zu fragen und um diese Geduld zu bitten, die keiner von uns als natürliche Gabe hat. Und mit dieser Geduld, wissen Sie, da ist auch nicht einfach stoische Schicksalsergebenheit gemeint, sondern ein persönliches Vertrauen in die Fürsorge unseres Herrn Jesus. Und das ist die größte Ermutigung und festeste Grundlage für alle Geduld, das Vertrauen, dass er für uns sorgt. Und dann Frömmigkeit. Selten dieser Begriff im Neuen Testament. Es meint so zeitgeschichtlich die Ehrfurcht vor dem Religiösen. Aber hier ist natürlich viel spezifischer bezogen auf die Ehrerbietung gegenüber dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Ehrfurcht vor Gott soll unser ganzes Leben prägen. Und die wirkt sich dann auch aus in Respekt gegenüber unseren Mitgeschöpfen, unseren Mitmenschen. Und daraus erwächst dann diese brüderliche Liebe, Philadelphia im Griechischen, wie aus der Liebe zu Gott eben die praktische Liebe zu den anderen Mitgliedern seiner Familie folgt, auch immer wieder umkämpft, auch immer wieder angegriffen, auch immer wieder gefährdet durch üble Nachrede, durch Neid, durch Unversöhnlichkeit, durch Stolz. Sie werden wenige Aufforderungen finden im Neuen Testament, die so häufig formuliert werden wie die Aufforderung zu brüderlicher Liebe. Das ist auch kein Zufall. Also brüderliche Liebe im Sinne dessen, dass die Brüder für die ganze Gemeinde stehen. Das ist auch kein Zufall, dass der Herr uns offensichtlich so häufig ausgerechnet zu dieser brüderlichen Liebe auffordern muss. Und dann die Agape, die Liebe. Diese einseitige Liebe, die von sich aus immer das Beste des Gegenübers sucht, die bereit ist, einseitig Opfer zu bringen, die handelt völlig unabhängig von der Liebenswürdigkeit dessen, dem die Liebe gewährt wird, die schlicht das geistliche Bedürfnis des anderen zu verstehen und zu lindern sucht. Und nicht nur das geistliche, sondern jedwedes Bedürfnis und ihm versucht, mit der Liebe Gottes zu begegnen. In diese Liebe will Jesus uns reinnehmen. Also mit Hilfe dieser Beispiele zeigt Petrus uns praktisch, was das bedeutet, Gestaltung des göttlichen Lebens. Und Sie merken, das hat nichts zu tun mit einem oberflächlichen Moralismus. Das hat nichts zu tun mit einfach mal so einer traditionellen christlichen Moral. Das macht man eben, und man macht es nicht. Sondern das erwächst aus unserer Verbindung zum Herrn. Und das erfordert Eifer. Und das bewegt sich in der Linie dessen, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wohlwissend um unsere Sündhaftigkeit, bis wir einmal bei ihm sind. Aber diesen Eifer sollt ihr haben und ihr sollt darin durchhalten. Das ist gemeint. Die Mühe, der Eifer des Wachstums. Und daraus folgt dann ein reicher Ertrag. Das ist Punkt Arabisch 3, Römisch 2, Arabisch 3, der Ertrag des Wachstums. Und dazu wollen wir jetzt die Verse 8 bis 11 lesen. Die werden wir kurz streifen, diese Verse, weil wir da noch etwas Zeit brauchen für den Abschluss ab Vers 16. Also der Ertrag des Wachstums. Wir lesen die Verse 8 bis 11. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, also wieder reichlich, nicht medioker, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat schon vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Sie merken, dieser Text hat es in sich. Man liest, wenn man diesen Petrusbrief im Zusammenhang liest, da verhältnismäßig leicht sich durch. Aber wenn man anfängt zu verstehen, zu versuchen, wie die einzelnen Glieder ineinander greifen, dann wird es kompliziert. Auch nicht so kompliziert, aber es ist unheimlich viel nochmal komprimiert. Petrus hat hier wirklich sein Vermächtnis, sein letztes Herzblut reingeschrieben in diese Zeilen. Und eigentlich reicht ein Wochenende nicht aus, aber wir wollen ja das auch als eine Anregung zu verstehen, selbst dann weiter zu studieren, damit Sie wenigstens so eine erste Linie durch haben. Darum bemühen Dr. Soltau und ich uns nach Kräften. Also drittens jetzt der Ertrag des Wachstums. Das Erste, es vertieft die Beziehung zu Jesus. Petrus sagt, wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das steht wieder mal für Erkenntnis, dieses zusammengesetzte Wort Epignosis, also diese durch und durch greifende, wachsende Erkenntnis. So wie am Anfang die Erkenntnis Jesu steht, so soll sie auch das Ziel sein. Sie soll vertieft werden. Es wird nicht unfruchtbar sein im Hinblick auf die Beziehung zu Jesus. Wir werden immer mehr merken, wie sehr wir seine Vergebung brauchen, wenn wir so leben wollen. Wir werden immer bewusster im geistlichen Kampf stehen, auch in unserem Alltag. Wir werden jeden Tag als einen Auftrag unseres Herrn verstehen lernen. Und wir werden erfahren, wie er uns durchträgt. Also so zu leben, vertieft die Beziehung zu Jesus, sagt Petrus. Und dann gibt es noch ein zweites, es schützt vor Blindheit für die eigene Sünde. Weil wir immer wieder drauf gestoßen werden, wo es hapert. Und wenn jemand nicht so lebt, sagt Paulus, wer nicht dieses Glaubenswachstum erlebt, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Das richtet sich also offensichtlich an Christen, an Leuten, von denen Petrus sagt, sie sind rein geworden von ihren früheren Sünden. Aber diese Formulierung blind und im Dunkeln tappen, die legt nahe, dass sich einer dazu entschließt, die Augen vor dem Licht zu schließen. Das ist also eine selbstverschuldete Blindheit, die hier eigentlich gemeint ist in dieser Formulierung. Einer, der eigentlich klarer sehen müsste, verschließt die Augen vor dem Licht, verschließt die Augen vor dem, was Jesus ihm eigentlich geben will. Und so vergisst er auch, von welchen Sünden er einmal befreit und gereinigt worden ist. Er verliert zunehmend die Sensibilität für das Problem der Sünde. Er wird in seinem Gewissen immer platter und stumpfer und verhält sich so, als wäre er ein Weltmensch. Petrus sagt, ihr sollt wachsen und der Ertrag wird sein, dass es euch vor dieser Blindheit für die eigene Sünde schützt. Dann das nächste, Vers 10, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Der Ertrag des Wachstums, es stärkt die Gewissheit des Heils, das ist das Dritte. Es stärkt die Gewissheit der Erwählung. Festmachen, das bedeutet nicht, dass wir unser Heil irgendwie absichern könnten. Ja, also nach dem Motto, Gott heute hat euch das Heil geschenkt, aber ihr müsst es jetzt auch wirklich festmachen. Und es liegt an euch, ob ihr euer Heil festhaltet oder nicht. Nein, Petrus macht ja an den Begriffen, die er hier verwendet, deutlich. Erwählung und in dieser Verbindung Erwählung und Berufung bedeutet das, dass es eine effektive Berufung Gott setzt seinen Erwählungsratschlag um, indem er euch beruft und euch zum Glauben führt. Und euch ruft und ihr bekehrt euch mit aller Hingabe und Entschlossenheit. Und er hält euch fest. Aber festmachen bedeutet jetzt nicht, dass wir unser Heil irgendwie absichern könnten, sondern dass wir dieses Geschenk immer fester ergreifen. Dass wir über dieses Geschenk immer froher und dankbarer werden. Dass wir uns an diesem Geschenk immer mehr freuen. Und dass, wenn wir sehen, wie Jesus in unserem Leben handelt, das auch eine Ermutigung und Bestätigung ist, dass er wirklich an unserem Leben wirkt. Dass er wirklich uns trägt und führt. In der Theologie hat man das, können Sie wieder vergessen, den Syllogismus Practicus genannt. Dass wir sehen, wie Jesus an unserem Leben arbeitet. Wir sehen natürlich auch das andere. Wir sehen unsere ganzen Defizite. Wir sehen unsere Halbheiten. Wir sehen unsere miesen Stunden. Da können wir auch lange Listen erstellen. Aber wir dürfen auch das andere sehen. Wir leben in dieser Gestaltung des göttlichen Lebens und er hält uns fest und er schenkt uns Frucht und er verändert uns und er ermutigt uns dadurch umso mehr. Wir dürfen uns immer mehr an diesem Geschenk erfreuen, das ist eigentlich gemeint. Er schenkt uns Gewissheit des Heils, auch auf diesem Wege fördert es das. Aber das alles ändert nichts daran, dass der entscheidende Anker für die Gewissheit unseres Heils eben noch woanders liegt. Nämlich in der Verheißung, die er gegeben hat. Und deswegen ist das auch in der Seelsorge ganz wichtig. Wenn Menschen zu uns kommen, die an der Gewissheit ihres Heils zweifeln, dann können wir nicht mit diesem Syllogismus Practicus beginnen, sondern dann müssen wir auf den noch sichereren Anker, über den die Bibel an anderer Stelle redet, mit ihnen erstmal sprechen. Und das ist die Verheißung des Herrn. Das ist seine unverbrüchliche Zusage. Und wer sich auf mein Wort stützt und an meine Verheißung klammert, der braucht nicht mehr Angst zu haben, dass er verloren gehen könnte. Der ist festgemacht bei mir. Also unser Grund, unser letzter Fels ist seine Verheißung, ist sein Wort, das wir im Glauben ergreifen. Aber dieses göttliche Leben, dieses Leben in der Veränderung ist auch eine weitere Hilfe, die der Herr uns gibt. Eine Ermutigung, eine Bekräftigung, eine Förderung der Freude über dieses Geschenk des Heils. Tja, und dann eine letzte Frucht, die Petrus hier nennt. Daran sehen Sie übrigens, dass ich so oft Paulus sage statt Petrus, wie selten wir über Petrus predigen. Wir haben natürlich mehr Paulusbriefe als Petrusbriefe. Aber es ist so wichtig, Gott hat uns alle Apostel gegeben. Und es ist so wichtig, dass wir auch diese Petrusbriefe wirklich gründlich studieren. Das ist ein wichtiger Beitrag, den der Herr uns auch durch diesen Apostel gibt, den wir auch kennen müssen, genauso gut kennen müssen wie die Paulusbriefe. Und dann, wie gesagt, ein letztes, was zum Ertrag dieses Wachstums gehört. Es mündet in ein reich belohntes Heimkommen zum Herrn. Die Begriffe, die hier in Vers 11 verwendet werden, und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Heilands Jesus Christus. Die sprechen vom Nachhausekommen nach einer langen Reise. Das ist eigentlich der sprachliche Hintergrund. Heimkommen nach einer langen Reise. Und dieses Wort reichlich, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den gnädig geschenkten Lohn, von dem das Neue Testament so oft spricht. Noch im Zusammenhang mit diesem Wort reichlich gewährt werden. Ich habe Ihnen einige Bibelstellen, in denen es um den Lohn geht, dort mit auf dem Zettel vermerkt. Also es geht wahrscheinlich um diesen geschenkten, reichlichen Lohn, um dieses großzügig gewährte Heimkommen. Und der Begriff, der dort steht, da steckt eine ganz bewegende griechische Metapher, ein griechisches Bild im Grunde genommen drin. Eingang, Heimkommen, Eisodos. Das geht zurück auf den triumphalen Empfang, der Olympiasiegern auch schon damals bereitet wurde. Wenn die heimkamen nach bestandenem Wettkampf, nach großem Erfolg. Und die heimische Bevölkerung wollte diesen Olympiasiegern die Freude und Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, von der man meinte, dass sie ihnen gebührte. Und was machte man? Man ließ sie dann nicht nur einfach so ganz normal durch das reguläre Stadttor kommen. Sondern welche Ehre gewährte man diesem Olympiasieger? Man brach aus der Stadtmauer einen Teil heraus und ließ ihn durch diese eigens für ihn aufgebrochene Stadtmauer hindurchgehen und nach Hause kommen und einziehen. Das war also eine ganz besondere Ehre, dass für ihn ein Teil der Stadtmauer rausgebrochen wurde, um ihn besonders würdig zu empfangen. Und das steckt hier hinter diesem Begriff mit drin. Das klingt gewissermaßen mit für die, die wissen, wie dieser Begriff sonst oft gebraucht wurde. Aufmerksamer, liebevoller, großzügiger Empfang. Wenn einer siegreich heimkehrt. Das will Jesus uns schenken. Das ist auch der Ertrag dieses Wachstums, den er uns geben will. Und diese Perspektive will der Apostel uns ins Herz schreiben. Er will uns hier sagen, Jesus will dir ein Leben schenken, das sich grundlegend vom Leben der Nichtchristen unterscheidet. Er hat dafür den göttlichen Grund gelegt. Und er schenkt euch jetzt auch die Kraft zur Gestaltung dieses göttlichen Lebens. Man liest das, man ist bewegt und man denkt so, das Kapitel müsste jetzt eigentlich zu Ende sein. Aber der Apostel kennt sich und uns noch besser. Er weiß um die vielen Widerstände. Er weiß nicht zuletzt um die vielen Irrlehrer, von denen wir noch bedrängt werden. Dazu wird uns Bruder Solter heute Nachmittag und heute Abend einiges sagen. Und Petrus weiß auch um unsere Verzagtheit und Vergesslichkeit. Er weiß, wie groß die Gefahr ist, dass wir uns dennoch entmutigen lassen. Trotz allen Reichtums hier. Um so zu leben, wie das in diesen Versen 3 bis 11 geschildert wird, da brauchen wir ganz viel Mut und ganz viel Gewissheit. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir den richtigen Kompass haben. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir auch ankommen werden. Sonst halten wir nicht durch. Es gibt so viel Grund zur Verzagtheit unterwegs. Und deswegen fügt der Petrus noch einen letzten Abschnitt an, in dem er die Gewissheit des göttlichen Lebens begründet. Und das ist der letzte und dritte Teil in unserem Vortrag, die Gewissheit des göttlichen Lebens. Das sind die Verse 12 bis 21. Da kommt, und das ist wieder Arabisch 1, erstmal dieser persönliche Einschub, über den wir schon geredet haben. Das brauchen wir jetzt nicht mehr im Einzelnen zu behandeln. Die Verse 12 bis 15, wo Petrus an sein Vermächtnis erinnert und eben sagt, ich halte es für richtig, euch, solange ich in dieser Hütte bin, immer wieder dran zu erinnern. Und ich habe mich nochmal gefragt, Petrus, warum spürst du so eine starke Verantwortung? Und Petrus, als würde er uns sagen, weil ihr genau wissen müsst, woran ihr seid. Ihr braucht Gewissheit, Leute, ihr braucht Klarheit. Ihr werdet sonst nicht so leben, wie das hier steht. Ihr werdet nicht durchhalten. Ihr werdet den Irrlehrern nichts entgegensetzen können. Und ihr werdet auch euren Zeitgenossen keine Antworten geben können. Keine wirklich gewissen Antworten, keine schlüssigen Antworten. Und deshalb, ihr Lieben, braucht ihr Klarheit, ihr braucht Gewissheit. Ihr braucht Gewissheit, auf welchen Grundlagen ihr steht und was die Zukunftsperspektive ist. Und dafür schreibt Petrus diese nächsten Verse noch. Und dabei verweist er uns zunächst, und das ist der Punkt 2, auf die Glaubwürdigkeit der apostolischen Augenzeugen. Auf die Glaubwürdigkeit der apostolischen Augenzeugen. Wir lesen die Verse 16 bis 18. Da sagt Petrus, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit, oder man kann übersetzen, seine Majestät selber gesehen. Wir sind Augenzeugen seiner Majestät. Die Glaubwürdigkeit der apostolischen Augenzeugen. Und der Begriff, den Petrus hier ablehnt, Mythos, das sind die Fabeln. Dieser Begriff taucht mehrmals im Neuen Testament auf. Auch dazu habe ich Ihnen die Stellen aufgeführt. 1. Timotheus 1,4, 1. Timotheus 4,7, 2. Timotheus 4,4 und Titus 1, Vers 14. Und Fabeln, Mythen werden immer als unwahrhaftig, unzuverlässig und gegen das Wort Gottes gerichtet verstanden. Nehmen wir nun mal als ein Beispiel. 2. Timotheus 4, Vers 4. Da schreibt, und nun wirklich Paulus, sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Mythen zuwenden oder den Legenden zuwenden oder sich den Fabeln zuwenden. So kann man das übersetzen. Und in Kapitel 3 werden wir sehen, was zum Beispiel als Fabel bezeichnet wurde, nämlich die Ankündigung darüber, dass der Herr Jesus real wiederkommen wird. Gerade das haben die Spötter verächtlich und lächerlich gemacht. Und Petrus setzt jetzt gegen diesen Fabelvorwurf, gegen diese Mythen, Unterstellung und gegen das, was die Irrlehrer selbst an Mythen verbreiten. Man könnte die historisch-kritische Theologie auch als einen großen Mythos bezeichnen. Dagegen setzt Petrus jetzt ganz nüchtern Augenzeugen. Sehen Sie hier in Vers 16. Er sagt, wir haben es selbst gesehen. Ein klassischer Terminus. Wir sind Augenzeugen geworden. Und in Vers 18, wir haben diese Stimme selbst gehört. Das ist nicht irgendwie eine innere Stimme, eine innere Bewegung, sondern wir haben das gesehen und wir haben es gehört. Und es ist interessant, dass der Vorwurf der Irrlehrer sich bis heute nicht groß geändert hat. Rudolf Bultmann zum Beispiel hat eine umfassende Entmythologisierung des Neuen Testamentes gefordert. Und er ist nur einer unter vielen und er selbst hat viele geprägt bis heute. Jeder, der die historische Zuverlässigkeit und Echtheit der biblischen Aussagen untergräbt und in Zweifel zieht, bewegt sich in dieser Linie. Und Karl Barth zum Beispiel, der zwar gegen Bultmann teilweise Partei ergriffen hat, hat auch an dieser Stelle niemals eine wirklich konsequent zur Bibel stehende Position durchgezogen. Das ganze Neue Testament legt durchweg größten Wert darauf, dass die entscheidenden Ereignisse von Augenzeugen berichtet wurden. Sie wissen, als ein Apostel nachberufen werden sollte, was war das Kriterium? Apostelgeschichte 1,21, er musste ein Augenzeuge sein des Heilsweges Jesu auf dieser Erde. Wie begründet Paulus die Zuverlässigkeit der Auferstehungsberichte in 1. Korinther 15? Er benennt die männlichen Augenzeugen, die dem Herrn begegnet sind. Und hier in 2. Petrus 1 konzentriert sich der Apostel auf ein bestimmtes Ereignis, das sie als Augenzeugen miterlebt haben. Erinnert an diese Situation, von der Matthäus 17 berichtet oder auch Markus 9 oder Lukas 9, das sind die Stellen zur Verklärung Jesu, finden Sie alles auf dem Zettel. Und Sie erinnern sich noch an diese Stelle bei Matthäus, wo Matthäus das beschreibt, nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus, dessen Bruder mit Johannes und führte sie beiseite auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und sie, es erschienen ihm Mose und Elia und die redeten mit ihm, da begann Petrus, also unser Gewährsmann, und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Das ist wieder der Pragmatiker. Und dann, als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und sie eine Stimme, das war das, was sie hörten, aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Und dann fallen die Jünger auf ihr Angesicht. Das ist die Situation. Und darauf bezieht sich Petrus jetzt. Und er redet hier in Vers 16 von der Kraft und dem Kommen des Herrn, Dynamis und Parousia, also von dem machtvollen Wiederkommen Jesu. Und das ist dann der Spezialbegriff für die Wiederkunft Jesu, die Parousie, die Parousia im Neuen Testament. An vielen Stellen begegnen Sie diesem Begriff oder einer Anwendung, einer Abwandlung dieses Begriffes. Auch dazu finden Sie wieder exemplarische Stellen im Zettel. Die Verklärung, warum berichtet Petrus von dieser Verklärung? Die Verklärung war eine Bekräftigung, eine Vorankündigung dieser Parousie, weil darin die Macht Jesu deutlich wurde. Sie sind die Augenzeugen seiner Majestät geworden. Und Petrus beschreibt das hier, er sagt, dass der Herr was empfangen hat, Ehre und Preis. Ehre, das ist die Ehre, die ihm der Vater entbietet durch diese beglaubigenden Worte, das ist mein lieber Sohn. Und Preis oder Herrlichkeit, das wird ausgedrückt durch diese sichtbare Transformation, ja, von Gesicht und Kleidung, dass das wirklich erstrahlt, dass es glänzt, dass es leuchtet in den hellsten gleißenden Tönen. Und das, was Petrus hier berichtet, das ist keine Vision, sondern eine Demonstration. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört. Und das ist alles ein Hinweis auf die göttliche Würde Jesu. Dies ist mein lieber Sohn. Und interessant nun, in allen 3 Evangelien kommt vor dem Bericht über die Verklärung Jesu was? Die Ankündigung, dass in Zukunft er Gottes Reich mit Macht bringen wird. Die Ankündigung des kommenden Reiches mit Macht und die Verklärung, die darauf folgt, zeigt uns nochmal, da besteht ein Zusammenhang. Es ist derselbe Herr und die Verklärung ist gewissermaßen das Angeld, die Vorschattung dessen, was dann passieren wird. Und Petrus sagt, die Verklärung Jesu kündigt gewissermaßen die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit an. Und sie hat uns umso mehr davon überzeugt, dass er wirklich diese Herrlichkeit hat. Übrigens auf dem Weg zum Kreuz. Das war für Jesus wichtig, das war aber auch für die Jünger wichtig, dass sie vor dieser ganzen Niedrigkeit und scheinbaren Machtlosigkeit, die dann für einige Zeit ausgehalten werden musste, noch diese besondere Lektion über die Würde und Hoheit und Macht Jesu bekommen hatten. Das war eine seelsorgerliche Vorbereitung, um diese Durststrecke der Niedrigkeit gewissermaßen durchzuhalten. Also, das ist der eine triftige Grund, sagt Petrus, warum ihr mit Sicherheit davon ausgehen könnt und müsst und dürft, dass Gott seine Zusagen wahrmachen wird. Und dass die Bibel insgesamt wahr ist und zuverlässig ist. Und das ist die Glaubwürdigkeit der Augenzeugen. Und dafür stehe ich ein mit meinen Apostelkollegen. Und solange ich, Petrus, noch auf der Erde bin, will ich euch das wieder und wieder und wieder und wieder in Erinnerung rufen. Das ist der eine Grund. Die Glaubwürdigkeit der apostolischen Augenzeugen. Und dann ein weiterer Grund, nämlich die Glaubwürdigkeit der prophetischen Schriften. Das sind die letzten Verse 19 bis 21. Und damit kommen auch wir zumindest in die Nähe der Zielgerade. Lesen wir diese Verse 19 bis 21. Nachdem Petrus über die Verklärung Jesu berichtet hat, fügt er dann unmittelbar diese Formulierung an. Da sagt er, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche. Man könnte auch übersetzen, bis der Tag aufleuchte und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Also eine echte Weissagung. Sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist also unser letzter Punkt, Römisch 3, Arabisch 3. Die Glaubwürdigkeit der prophetischen Schriften. Petrus sagt, umso fester, umso sicherer wissen wir das. Diese Verse, das müssen Sie wissen, sind eines der bedeutendsten Zeugnisse über die göttliche Inspiration der Bibel. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich das nicht irgendwelche super Frommen ausgedacht haben, die Inspirationslehre, gar noch die Lehre von der Verbalinspiration, um die Bibel gegen unliebsame Angriffe zu schützen, dass das eigentlich übertrieben ist, dass die Bibel es gar nicht brauche. Sie brauche keine spezielle Inspirationslehre. Sie brauche das nicht, dass man ständig die Irrtumslosigkeit so betont. Die Bibel selbst vertritt das so. Nachdem Paulus über die Zuverlässigkeit der apostolischen Augenzeugen gesprochen hat, setzt er jetzt gewissermaßen noch einen drauf und sagt, umso fester, nach allem, was ich euch gerade gesagt habe, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und es ist interessant, wie hier das apostolische Zeugnis von der Verklärung mit der Prophetie verknüpft wird. Petrus sagt damit nicht, es ist eher unwahrscheinlich, dass Petrus sagt, ja, wir Apostel sind ja schon ganz zuverlässig, aber das prophetische Wort ist noch zuverlässiger. So ist das wahrscheinlich nicht gemeint, sondern es ist enger miteinander verknüpft. Petrus sagt, das apostolische Zeugnis von der Verklärung bekräftigt die alttestamentliche Prophetie. Es bestätigt gewissermaßen sich gegenseitig, weil wir Jesus dort verherrlicht gesehen haben auf dem Berg. Als eine Bestätigung, als eine Vorschattung seiner Wiederkunft. Darum können wir uns nun umso mehr, umso fester auf das prophetische Wort verlassen. Weil wir schon einmal einen sichtbaren Beweis seiner Macht bekommen haben dort auf dem Berg. Weil wir das gesehen haben mit unseren Augen, weil wir es gehört haben mit unseren Ohren. Darum haben wir umso mehr Mut, umso mehr Gewissheit, fest darauf zu bauen, dass es stimmt, was die prophetischen Schriften sagen. Und wir sehen sowohl gerade bei Petrus auch sehr deutlich, dass das Apostelwort und das Prophetenwort gewissermaßen gleichwertig nebeneinander stehen. Das werden wir morgen nochmal sehen, da freue ich mich schon drauf, wenn wir zu diesem Vers kommen, 2. Petrus 3, wo Petrus das gewissermaßen in einem Atemzug sagt in Vers 2. Die Worte von den heiligen Propheten und das Gebot des Herrn verkündet durch eure Apostel. Die Propheten und die Apostel. Und wir werden sehen, wie in Kapitel 3, Vers 15, dann die Schriften des Paulus von Petrus auf eine Stufe gestellt werden mit den anderen Schriften, das heißt mit den anderen heiligen Schriften. Schon zu diesem Zeitpunkt ist deutlich, wie es ja auch die Apostel selbst vertreten haben, ihr habt unser Wort aufgenommen, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. dass das Zeugnis des Neuen Testaments, das im Entstehen ist, das gleiche göttliche Gewicht und die gleiche Autorität hat wie das Alte Testament. Und so stützt sich das hier auch gegenseitig. Ja? Wir haben jetzt, sagt Petrus, nachdem wir Jesus verklärt sehen durften, nochmal ein größeres Vertrauen in die prophetischen Schriften als schon vor der Verklärung. Und die Schlachter, die neue Schlachtübersetzung, übersetzt das sehr treffend. Sie sagt, und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Also nun, Klammer auf, könnte man sagen, nachdem wir das auf dem Berg miterlebt haben als Augenzeugen. Wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Die apostolische Augenzeugenerfahrung bekräftigt und vertieft das Vertrauen zum prophetischen Gotteswort. Augenzeugnis, Prophetenschriften bestätigen sich gegenseitig. Und Petrus sagt jetzt so, Leute, und umso nötiger und umso verheißungsvoller ist es, dass wir das prophetische Wort gründlich beachten. Dass wir das prophetische Wort, wenn es denn nun so zuverlässig ist, bitteschön auch gründlich beachten. Was aber ist das prophetische Wort? Das prophetische Wort ist zunächst mal wohl hier vorausgesetzt allgemein das geschriebene Alte Testament, das in seiner Gesamtheit den Messias ankündigt. Dann hat es hier vermutlich diesen besonderen Akzent, die prophetischen Schriften, Petrus führt das ja nochmal aus, die von dem Tag sprechen. Dem Tag. Welcher Tag könnte hier gemeint sein? Worum ging es bei der Verklärung? Eine Vorschattung der Wiederkunft Jesu. Römer 13, Vers 12 hat eine ähnliche Formulierung. Der Tag meint wahrscheinlich hier im Spezielleren den Hinweis auf die Wiederkunft Jesu. Das passt zu dem Beispiel der Verklärung und es passt zu dem, was wir gleich über den Morgenstern noch sehen werden. Das prophetische Wort. Und dazu kommen dann natürlich auch die prophetischen Texte des Neuen Testaments, die auch gleichwertig Gottes Wort sind, wie die prophetischen Texte des Alten Testaments. Und Petrus sagt, jetzt müssen wir diese Schriften lesen, jetzt müssen wir diese Schriften studieren. Denn, warum? Dieses prophetische Wort sollen wir beachten als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, nämlich im Dunkeln, Psalm 119, Vers 105. So. Jetzt scheint es als ein Licht an einem dunklen Ort, weil es uns jetzt ankündigt, was wir noch nicht sehen können, weil es uns jetzt dadurch Orientierung gibt. Jetzt müssen wir das prophetische Wort studieren. Und bis wann? Bis wann, schreibt Petrus, bis wann haben diese prophetischen Schriften diese Funktion? So lange, sagt er, bis der Tag anbrechen wird. So lange, theologisch gesprochen, bis der eschatologische Vorbehalt aufgehoben sein wird. So lange, bis wir dann sehen werden. Und so lange sollen wir studieren, bis Jesus wiederkommt. Bis dahin achtet gründlich auf das prophetische Wort. Heute gibt man uns ja oft den genau entgegengesetzten Rat. Dass man sagt, naja, mit der Prophetie, das ist alles so ein bisschen unklar. Und die Sekten haben ja sowieso ganz viel spekuliert, das ist wahr. Und was das im Einzelnen bedeutet, das wissen wir sowieso erst im Nachhinein, das wissen wir also erst künftig. Deswegen müsste man diese Formulierung von Petrus eigentlich umdrehen und sagen, studiert die prophetischen Schriften erst künftig. Aber Petrus sagt, studiert sie jetzt. Und studieren heißt, dass wir uns nicht einfach darauf beschränken, dass wir sagen, ja, was immer da gesagt wird in diesen vielen, vielen Kapiteln, es wird gesagt, dass Jesus am Ende wiederkommt. Und sehr viel mehr können wir nicht sagen. Petrus sieht das anders. Petrus sagt nicht, dass wir spekulieren sollen. Aber Petrus sagt wörtlich zugleich, ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Also auch hier gilt wieder dieser alte Rechtssatz, dass der Missbrauch einer Sache ihren Gebrauch nicht verbietet. Wir dürfen das Feld nicht den Spekulanten überlassen, wir dürfen das Feld nicht den Sektierern überlassen. Denn weil die Kirche Jesu Christi sich weitestgehend aus diesen eschatologischen Fragen herausgehalten hat und gesagt hat, man kann im Grunde fast gar nichts sagen, es ist sowieso alles irgendwo nur symbolisch zu verstehen und im Grunde genommen bleibt nicht mehr viel, was wir sinnvoll jetzt exegetisch beackern können. Also sagen wir lieber gar nichts. Und was ist dann gekommen? Man hat das Feld den Sekten überlassen. Und die Sekten haben überschwemmt mit Literatur und ziemlich krummen Thesen den Markt. Aber was hat Jesus gesagt? In Matthäus 24 hat gesagt, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen und studieren. Wir sollen nicht darüber spekulieren. Wir sollen nicht unserer Fantasie freien Lauf lassen. Aber wir sollen das ins Licht des Wortes Gottes stellen. Und das sagt Petrus hier. Er sagt, stellt das prophetische Licht nicht unter den Scheffel. Der Herr hat es für jetzt gegeben. Jetzt, wo wir noch am dunklen Ort sind. Wenn erst der Tag anbricht, wenn der Morgenstern aufgeht, dann sind wir schon weiter. Aber jetzt erleuchtet das prophetische Wort seine Leser mit der Wahrheit über das Ende der Geschichte. Jetzt. Jetzt ist es Zeit, den Irrlehrern entgegenzutreten, von denen wir heute Nachmittag hören werden. Bis der Tag anbrechen wird und der Morgenstern kommt. Und es deutet alles darauf hin, dass damit wirklich die Wiederkunft des Herrn Jesus gemeint ist. In Macht und Herrlichkeit. Das Ereignis, von dem die Jünger den Herrn gefragt haben, am Himmelfahrtstag, Herr, wann wird das sein? Wann kommst du? Wann bringst du dein Reich? Und der hat nicht gesagt, nee, das Reich kommt nicht, das habt ihr missverstanden. Das ist eigentlich alles schon da. Sondern er hat gesagt, es gebührt euch nicht Zeit und Stunde zu wissen. Christus wird in Herrlichkeit wiederkehren, er wird sein Königreich aufrichten. Es wird in Offenbarung 19, Vers 11 bis 16 beschrieben. Und es wird dann münden in die Aufrichtung seines tausendjährigen Reiches, wie es Offenbarung 20 beschreibt. Er greift ein. Und am Ende mündet das dahin, was wir morgen in Kapitel 3 noch sehen werden, am Ende dieses ganzen Szenarios, dass die alte Weltordnung beseitigt und ein neuer Himmel und eine neue Erde heraufgeführt werden. Kapitel 3, Vers 10 bis 12 sehen wir morgen. Und Petrus verknüpft das jetzt mit dem Morgenstern. Er sagt, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Und der Morgenstern ist wer? Jesus selbst, ganz klar. Der Morgenstern ist Christus selbst. Und Sie haben hier einige Bibelstellen angeführt zum Thema Morgenstern, die das auch noch einmal deutlich machen. Wie es schon eine Vorform dieses Begriffs im Alten Testament gibt. Wie auch der greise Simeon, als das Jesus-Baby kommt, nicht vom Morgenstern, aber von diesem Licht spricht, das kommt und aufgeht. Und Petrus schreibt es hier wieder, Christus selbst. Und er bringt dann dieses ganze Szenario, an dessen Ende diese gewaltigen kosmischen Umwälzungen passieren werden, von denen wir morgen hören. Aber eine Sache irritiert uns. Wenn Jesus wiederkommt, warum schreibt Petrus dann, dass der Morgenstern aufgehen wird in euren Herzen? Die Bibel macht doch deutlich, dass es sich, und das schreibt Petrus dann morgen auch nochmal, dieser Gesamtvorgang, dass es sich um ein Ereignis von kosmischen Ausmaßen handeln wird. Dass der Herr sichtbar wiederkommen wird. Warum jetzt plötzlich der Morgenstern aufgeht in euren Herzen? Das ist keine Vergeistigung, die Petrus hier betreibt. Petrus verharmlost nicht ein weltgeschichtliches Drama zu einem inneren subjektiven Erlebnis. Nach dem Motto, der Morgenstern wird nur in euren Herzen aufgehen. Es gibt zwei denkbare Erklärungen, die sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Einige Ausleger meinen, dass in euren Herzen nicht mehr zu Vers 19, sondern zu Vers 20 gezählt werden kann. Dann würde das heißen, bis der Morgenstern aufgehe, Punkt, und Fortsetzung dann, und das in eurem Herzen sollt ihr vor allem wissen und so weiter. Wäre eine Möglichkeit, bleibt aber etwas spekulativ. Die überzeugendere Erklärung ist für mich die, dass Petrus, der das reale kosmische Geschehen unzweifelhaft voraussetzt und darüber auch nochmal ja redet in Kapitel 3, dass er damit deutlich macht, dass der Heilige Geist dadurch deutlich macht, dass dieses reale kosmische Geschehen auch einen speziellen Effekt auf unsere Herzen haben wird. Einerseits die Vorfreude und Bereitschaft für das Kommen des Herrn, wenn wir auf sein Kommen warten, wenn wir von seinem Kommen reden, dass wir dann schon hineingenommen werden in diese Vorfreude auf sein Kommen, der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Aber ich denke, vielmehr noch ist es so diese innere Transformation unseres Herzens, die jetzt schon beim Studium des Wortes geschieht, dass Jesus uns durch seine Gemeinschaft, die er uns schenkt, verändert. Das beginnt ja jetzt schon, wenn Paulus sagt, 2. Korinther 3,18, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen durch ihn. Und das wird dann endgültig unser Leben ausfüllen, unser Herz prägen und bestimmen, wenn er da ist. Und Sie haben diese feine Unterscheidung etwa im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wo Johannes sehr deutlich um diese Differenz noch weiß. Da sagt er, 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind nun Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Da ist noch diese Differenz. Wir gehören ihm, wir leben mit Christus, aber da kommt noch mehr. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, kann man übersetzen, in einer bestimmten Hinsicht, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann wird der Morgenstern aufgehen, auch in unseren Herzen. Aber das ist bitte nicht so zu verstehen, darin, dass das lediglich ein innerherziges Geschehen ist. Sondern wenn er kommt, dann kommt er. Und dann kann man das auch nicht mehr übersehen. In jedem Fall, sagt Petrus, können wir uns hundertprozentig auf die Verheißung der Propheten verlassen. Auch wenn die Spötter uns verunsichern wollen. Auch wenn die Spötter frech behaupten, das haben sich die sogenannten Propheten nur aus den Fingern gesogen. Er kommt ja doch nicht. Doch, er kommt, sagt Petrus. Und ihr könnt euch darauf verlassen. Und er fügt dann hinzu. Und damit kommt er immer mehr ans Ende dieses ersten Kapitels. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das Wort, was hier eine Sache sein, was dafür steht, ist im Griechischen ginetai und bedeutet eigentlich entstehen, werden, ins Dasein kommen. Und deswegen ist die beste Übersetzung hier, dass keine Weissagung in der Schrift durch eigene Auslegung des Propheten entsteht. Also es geht hier mehr um das Entstehen, um das Zustandekommen dieser Weissagung, als um ihr rechtes Verstehen. Dass keine Aussagung zustande kommt, so dass die Propheten sich das selber gewissermaßen aus den Fingern gesogen haben. Keine Weissagung der Schrift entstammt einer menschlichen Quelle. Schlachter hat das sehr gut übersetzt. Keine Weissagung der Schrift ist ein Werk eigenmächtiger Deutung. Ist durch eigenmächtige Deutung zustande gekommen, bedeutet das. Sondern, wie sind die Schriften wirklich entstanden? Das sagt Vers 21 dann am Ende. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist der Schlusspunkt. Und was meinen Sie, was uns dieser Vers geholfen hat in der Auseinandersetzung mit der bibelkritischen Theologie an der Universität? Das war ein Vers in einem Geflecht vieler biblischer Zusammenhänge. Und was meinen Sie, was so ein relativ konservativer, aber teilweise doch bibelkritischer Neutestamentler wie Peter Stuhlmacher versucht hat, in seinem Tübinger Hermeneutikseminar zu versuchen, diesen Vers 21 anders zu erklären. Ich sehe mich heute noch da sitzen im Hörsaal. Was sagt der Text? Der Text sagt, Menschen haben geredet. Ja, da gibt es eine echte Kooperation. Die Menschen waren nicht einfach nur Gefäße, durch die das hindurchgelaufen ist. Aber sie haben dabei nicht aus dem eigenen geschöpft, sie waren dabei nicht kreativ, sondern Petrus sagt, es wurde noch nie aus menschlichem Willen, durch menschliche Initiative, etwas wie eine Prophetie hervorgebracht, sondern was geschah wörtlich? Sie wurden getrieben vom Heiligen Geist, sie wurden bewegt vom Heiligen Geist. Und der Ausdruck, der hier im Griechischen steht, der beschreibt sonst den Wind, der ein Schiff bewegt. Unsere Gemeinde kennt jetzt Apostelgeschichte 27 sehr gut, Vers 15 und 17 haben wir letzten Sonntag ausgelegt. Da ist von dem Wind die Rede, der das Schiff bewegt, in dem Paulus reist. Und dieses Wort steht hier. Und so beschreibt das Petrus. Die Propheten, kann man sich vorstellen, setzen gewissermaßen ihre Segel, sie sind empfangsbereit, sie sind gehorsam und der Heilige Geist treibt sie dann in die von Gott gewünschte Richtung. Er sorgt dafür, dass in ihre Schriften und in die Schriften der Bibel überhaupt nur das hineinkommt, was Gott dort haben will. Und diese Stelle zeigt so in überdeutlicher Weise den Zusammenhang von Leitung durch den Heiligen Geist und echter menschlicher Beteiligung. Aber die menschliche Beteiligung relativiert nicht die Eindeutigkeit, dass der Heilige Geist bestimmt. Und der Heilige Geist relativiert nicht, dass die Menschen wirklich schreiben. Und dass sie nicht einfach nur einen Griffel führen, dass sie mit ihrem speziellen Stil auch schreiben. Petrus hat einen anderen Stil als Paulus. Wir haben über Stilfragen gesprochen. Dass sie mit ihrer Persönlichkeit beteiligt sind. Aber dass im Ergebnis das hineinkommt, was der Heilige Geist will und was Gott lenkt. Und darum haben wir im Ergebnis nicht in erster Linie inspirierte Schreiber, sondern viel entscheidender ist, wir haben im Ergebnis die inspirierte Schrift. Und das macht Petrus hier deutlich. Und ich, das will ich noch sagen, getrieben, das bedeutet nicht ekstatisch, zwanghaft, das Denken ausschaltend getrieben. So ist das nicht gemeint. Es gab im zeitgeschichtlichen Umfeld einige, die so ein Verständnis hatten, etwa der jüdische Denker Philo, der so ein Verständnis von Inspiration hatte, so wie eine göttliche Obsession. Und dass einer dann getrieben ist und letztlich nicht mehr weiß, was er tut. Oder später die Montanisten im 2. Jahrhundert, die den Menschen verstanden haben als eine Lyra, ein Musikinstrument, auf dem der Heilige Geist spielt, nur ganz mechanisch. Petrus beschreibt es anders. Es ist eine echte Kooperation, aber es ist ganz das Wort des Heiligen Geistes, dass der Mensch unter der Anleitung Gottes hier aufschreibt, unter Beteiligung seines Stils, unter Beteiligung seines Augenzeugen, Berichts und der Beteiligung seiner Argumentation, die Gott ihm eingibt. Gott gebraucht keine Instrumente, sondern lebendige Menschen. Gott gebraucht keine Instrumente, sondern lebendige Menschen. Und das ist im Übrigen auch sonst das Wesen der Verkündigung. Gott kommuniziert Wahrheit durch Personen. Das ist Predigt. Gott kommuniziert Wahrheit durch Personen. Aber auf der objektiven Grundlage seines Wortes. Deswegen lässt Gott Wahrheit verkündigen. Deswegen hat Gott nicht gesagt, verteilt nur Bücher. Sondern er hat gesagt, predigt. Die Verkündigung, die mündliche Verkündigung, die muss immer wieder überprüft werden aufgrund der Schrift. Die muss sich binden, allein an die Schrift. Die muss sich ausweisen auf der Basis der Schrift. Aber das ist ein Weg, den Gott offensichtlich gewählt hat, dass er Wahrheit kommuniziert durch Personen. Aber die Wahrheit hängt nie an den Personen, sondern sie hängt an der objektiven Wahrheit des Wortes Gottes und sie bindet dann immer an Christus. Und er hält fest. Also, das ist das Ergebnis dieser gottgelenkten Kooperation. Menschen haben im Namen Gottes geredet. Und so, sagt Petrus, sind diese Schriften entstanden. Es ist ganz Gottes Wort. Jeglicher Kritik enthoben, absolut vertrauenswürdig, irrtumslos, würden wir sagen. Und darum sollt ihr unbedingt darauf achten, Vers 19. Und darum könnt ihr euch auch ganz darauf verlassen. So können wir zum Schluss kommen. Wir sind gut ausgerüstet für die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Auch jene Auseinandersetzung, in die wir heute Nachmittag eintreten müssen. Und Petrus sagt, Leute, ihr seid gut gerüstet. Und ihr habt ganz viel Grund, ganz, ganz mutig zu sein. Ganz unbeirrt weiter darauf zu warten, dass Jesus wiederkommen wird. Er kommt. Das steht fest. Und mit dieser Epistel, kurz vor seinem Tod, erweist Petrus uns allen hier nochmal einen ganz, ganz wichtigen Dienst. Er legt uns nochmal ein leidenschaftliches Plädoyer für die göttliche Qualität der Bibel vor. Und er macht uns ganz gewiss. Und er sagt, du kannst ganz getrost und gewiss sein, dass alles so kommen wird, wie es der Herr gesagt hat. Und darum lohnt es sich, mit vollem Eifer in seinem Dienst zu stehen. Darum wird er dir die Kraft schenken, zu seiner Ehre zu leben, ein göttliches Leben zu leben, so wie er es für dich vorgesehen hat. Er wird dir die Kraft dazu geben, er wird dich aufrichten, wenn du stolperst, er wird dir vergeben, wenn du über deine Schuld traurig bist, aber er wird dich niemals loslassen und er wird dich ans Ziel bringen. Er wird wiederkommen, er macht alle seine Verheißungen wahr. Dafür stehen die Apostel gerade, dafür bürgen die Propheten. Und darauf dürfen wir uns felsenfest verlassen. Amen.